ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Episch, experimentell, was die alles versucht haben an neuen Dingen. Lange Stücke, die rauf und runter langsam und schneller werden. Solche Abenteuerlust in der Musik, die keine Grenzen eigentlich kennt.
Led Zeppelin ist heute nochmal das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit dir. Hi Peter.
Hi Uke.
Ja, wir haben ja schon einen ersten Teil aufgenommen über die legendäre Band Led Zeppelin, über die ersten vier Alben, Led Zeppelin 1 bis 4, sagt man geradezu. Die Band, die Anfang der 70er Jahre einen Status erreicht hatte, den man, ja, ich möchte sagen, als die maßgebliche, die tonangebende und auch die erfolgreichste Rockband der Welt damals bezeichnen muss, oder?
Genau. Also durch ihren überragenden Erfolg auch in Amerika eben und eben auch in Europa. Auch in Europa waren sie gleich extrem beliebt. Überall in den Albencharts waren Rockbands nicht immer oben in der Spitze, aber Led Zeppelin-Alben waren ganz oben.
Also sie sind sowohl künstlerisch maßgeblich, weil sie eben ein ganz kräftigen Sound haben, aber nicht ausrechenbar dabei sind. Das haben wir ja schon im ersten Teil auch nachgezeichnet. Genau. Sie sind voller Einflüsse, die sie aufnehmen. Das hat manchmal etwas Nordafrikanisches, Indisches. Es hat manchmal was Folkloristisches, was drinsteckt. Also ganz breit aufgestellt. Und trotzdem ist nicht zu leugnen, das ist harte Rockmusik.
Genau, also immer diese Kombination zwischen der unheimlich dominanten, wilden, lauten Stimme von Robert Plant und den virtuosen Gitarren von Jimmy Page. Extrem wild.
Genau, und dann ist es eben auch immer Bluesrock, den man da erwartet und der auch geliefert wird. Also das ist das, wofür Led Zeppelin steht und das funktioniert sehr gut. Sie sind sehr erfolgreich zu der Zeit. Und dann, ich hätte ja nun erwartet nach Led Zeppelin, also die Alben heißen dann Led Zeppelin nach der Band eben und dann werden sie nummeriert quasi, hatten gar nicht unbedingt den Titel. Aber dann gibt es ein Album 1973, das heißt auf einmal, das hat auf einmal einen richtigen Titel.
Ja, fragt man sich, überraschend,
warum das
ne?
denn jetzt?
The Houses of the Holy. Also das ist natürlich auch so ein bisschen mit religiöser, mystischer an. Andeutung, was immer das heißt, hat sicherlich einen historischen Hintergrund. Und es hat auch ein richtiges Cover, wenn man das Album sieht. Ein sehr, sehr schönes Cover irgendwo. Sehr, sehr auch eine Mischung aus Esoterik und ja, Folk-artig. Ne?
Genau, das haben ja berühmte Cover-Artists gemacht. Also
Hypnosis,
genau.
Die sehr viele berühmte Pink Floyd-Covers gemacht hatten.
Oder später Peter Gabriel, ja, ganz, genau. ganz berühmt. Und das sind ja eben, viele werden das sicher auch womöglich im Plattenschrank haben, aber auch genau kennen, das sind ja, es ist Giant's Causeway aufgenommen, eine Foto, ein bisschen
das
Fotomontage.
Das ist in Irland, an der Küste.
In Nordirland ist das an der Küste.
Seltsame
genau.
Steinkombination und da laufen zwei Kinder herum, die unheimlich gefroren haben müssen, denn es war sehr, sehr kalt bei den Aufnahmen. Mir hat Aubrey Powell, der Fotograf und der Partner von Hypnosis, das erzählt. Das war furchtbar. Das Wetter war grandios, voll schrecklich, irisch eben. Und dann gab es nur einen Tag, wo mal es gutes Wetter war und da mussten sie dann alles machen und deswegen war es sehr viel Stress.
Und echt, wenn ich das richtig sehe, ist es ja eine Fotomontage, weil es sind zwei Kinder, es ist ein Zwillingspaar gewesen und das haben sie aber vervielfältigt irgendwie. Es sind ja mehrere Kinder, die diesen Giant's Causeway hochklettern irgendwie. Aber auf jeden Fall, man merkt es sich sofort.
Genau.
So, aber es geht um die Musik. Was ist drauf? Houses of the Holy 1973. Man erwartete vermutlich ja nach Led Zeppelin 4 Großes von denen.
Ja, es sind nur 8 Songs, sehr lange Songs. Und was neu ist, es sind nicht so viele bluesige Exzesse, also so breite Blues-Exzesse drauf. Also es ist ein bisschen klarer aufgenommen. Weniger verzerrte Gitarren, eher klarere Gitarren. Und ich finde, es fängt schon gleich an mit einem Stück, das heißt The Song Remains the Same. Übrigens wie der Konzertfilm und die Konzert-CD, die später veröffentlicht wurde und 73 gefilmt und aufgenommen wurde. Und das ist gleich, wenn man das hört, denkt, oh, das ist jetzt hier Progrock, Artrock. So ein bisschen wie diese britische Tradition, der mit sehr cleverem Arrangement, sehr kompliziert, also weniger dieses wilde Improvisieren, was man auch bei Led Zeppelin oft gehört und geliebt hat. Das fand ich schon erstaunlich, sowas zu hören.
Und man denkt ja am Anfang, also ich habe zumindest gedacht, ah, das ist hier, da sind ja gar keine, das ist eine Instrumentalnummer.
Genau.
Das ändert sich dann aber immer. Nicht ausrechenbar wie immer.
Genau, aber es ist schon sehr überraschend, dieser Song. Also er ist ungewöhnlich. Ein bisschen erinnert es an frühere Genesis-Nummern, aber natürlich nicht ganz so. Er ist natürlich härter, ein bisschen knalliger noch, ne? Aber trotzdem im Arrangement. Und gleich die zweite Nummer ist auch eine Überraschung, eine Ballade. It is a springtime of my love. The second season, I am glowing. You are the sunlight in my growing. So little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glowing. I watched the fire that grew so low. Wenn man die dann hört, The Rain Song heißt die Ballade, dann erinnert es an Something von George Harrison. Und das ist ein bewusstes Zitat. Und zwar deswegen, weil Jimmy Page gehört hatte, dass George Harrison mal gesagt hat, ja, das Problem mit Led Zeppelin ist ja, die sind ja ganz gut, aber sie spielen so wenig Balladen. Und da hat Jimmy gesagt, wir können das auch. Und hat einen Song angefangen, genau wie Something, so als Referenz an George Harrison, um zu zeigen, hier, wir können es auch. Er geht dann anders weiter, der Song, aber eine akustische Ballade mit schönen Harmonien und Harmoniewechseln. Auch neu, eine neue Variante für Led Zeppelin. Ein sehr durchkomponierter Song mit Harmoniewechseln. Nicht nur wilde Abenteuer, sondern auch ganz konzentriertes Songschreiben.
Also man merkt daran, was für eine musikalische Bildung, aber auch was für ein künstlerisches Vermögen die auf die Waage bringen. Aber ich wollte dich einmal fragen, war Jimmy Page, wir haben ja schon im ersten Teil darüber gesprochen, wie er auch manchmal dann Elemente von Jeff Beck übernommen hat oder übertreffen wollte. Mhm. Ist Jimmy Page ein beliebter Mann gewesen bei der Musikszene?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Überhaupt ja, so sympathisch fanden viele Journalisten auch Led Zeppelin immer noch nicht, weil sie erst keine Interviews gaben, wenig Interviews, ein bisschen großkotzig, ein bisschen hochnäsig daherkam, aber beim Publikum blendend ankam. Also, aber in der Presse kamen sie immer noch nicht so richtig toll an. Und ja, aber die Variationsbreite des Albums ist immens. Over the Hills and Far Away ist ein Folksong mit einem sehr dynamischen Ende. Walk wild with me. Oh, you got so much, so much. So much. We'll be right back. Oder dann gibt es eine ganz überraschende Nummer, sehr geheimnisvoll, sehr stimmungsvoll, mit Soundeffekten, die experimentell klingen. Stimmeffekten, No Quarter. Nordafrikanisch daherkommt.
Mellotron, hört
ja,
da.
Ja, Mellotron, sehr viele Mellotron-Sounds.
Ist das dann John Paul Jones?
Ja, der hatte sich sowas besorgt, der spielte ein Mellotron. Er hat ja Streicherarrangements gemacht, auch schon für die Stones damals. Und insofern, er war da sehr geübt drin und hat das wunderbar gespielt und hat eine ganz neue Farbe auch der Musik von Led Zeppelin gegeben, die aber immer noch die alte blieb. Also Plants Stimme, die Gitarren von Page und dazu jetzt diese feinen Tupfer, die dazu kamen, war wirklich fein. Ich fand das sehr, sehr überraschend und dann eine total überraschende Nummer eigentlich als Witz gestartet. Die meisten sagen Dire Maker, so heißt es aber nicht. Geschrieben mit Apostroph und einem ganz komischer Schreibweise. Es ist ein Reggae, den sie aus Quatsch einfach mal angefangen haben.
Das heißt Jamaica eigentlich.
Ja, ne? Es ist eine Abkürzung für im englischen umgangssprachlichen Slang, Midland Slang, heißt Jamaica und ist eine Doppelbedeutung. Einmal Did you make her? Jamaica, Jamaica. Klingt wie Jamaica. Und Robert Plant hat es mal so erklärt. Es war ein Witz, denn der hieß so, ja, ich habe meine Frau in die Karibik geschickt. Da sagt der andere, nach Jamaika, Jamaica. Und der andere versteht aber, did you make her? Hast du sie gezwungen? Nee, die wollte selbst fahren. Also der Witz funktioniert natürlich in der deutschen Übersetzung schwer. Aber okay. Es ist ein Wortspiel von Jamaica und did you make her, Jamaica. Und die Amerikaner, die diesen Song geliebt haben, er wurde ein Single-Hit sogar in Amerika. Dire Maker, sagen die dann alle. Und ja, eine fröhliche Nummer, lustig. Und ja, John Paul Jones, der war ein bisschen ernstere Musiker, der fand die ganz schrecklich.
Ach so, okay, das war für den zu albern.
Ja, zu
okay,
albern.
Aber ich finde, man merkt, sein Einfluss ist da. Und da könnte man jetzt ja, ne, gibt es ja dann auch andere Geschichten von anderen Bands, wo man sagt, so, ah, jetzt dann mischte sich der und der ein und dann wurde das irgendwie blöd. Nein, es ist immer noch Led Zeppelin und Jimmy Page hat ja offenbar auch bei allem, wo er vorangegangen ist und auch einen klaren Kopf hatte, die anderen, ich möchte sagen, machen lassen, mitspielen lassen, ihren künstlerischen Input mitbringen lassen. Genau. Das ist erstaunlich, finde ich.
Ja, das war wirklich eine wirklich keine Kombination, wo einer als Diktator das hast du ja in diesen Bands oft, sich aufspielte. Nein, das war wirklich ein Miteinander und ein Miteinander profitieren. Und die waren ja auch alle sehr, sehr, sehr elaboriert und sehr gut und virtuos auf ihren Gebieten. Da war nun keiner, der schlechter war, den man irgendwie auch der Schlagzeuger. Nee, das ist ja oft so der Fall. Ja, der darf gar nicht mitreden oder so. Nee, das war da nicht so.
Ich finde auch, also wir sind jetzt ja schon bei Album 5 bei Led Zeppelin und wir haben
genau,
ja schon.
Genau, das war jetzt 5, ja.
Also man muss sich klar machen, auch das ist innerhalb von einigen Jahren ja nur geschehen und genau. Die sind immer auf lange Tourneen gegangen, lange Konzerte gespielt, also es gibt so dann auch Statistiken natürlich, wo sie, weiß ich nicht, 150 Shows im Jahr spielen oder so. Unglaublich fleißig, ja. Sehr konzentriert und trotzdem, auch da gibt es hier wilde Geschichten und wenn nur die Hälfte stimmt, ist es schon viel von. Wirklich, also buchstäblichen Sex, Drugs und Rock'n'Roll, also exzessivem Leben. Ich möchte sagen, Sie haben es trotzdem ganz gut hingekriegt, oder?
Ja, obwohl Sie dann auch trotzdem diesen Break von Tourneeleben und Familienleben, weil alle hatten mittlerweile Familie und Kinder, ist schon ziemlich schwierig gewesen und hat auch, glaube ich, für viel Probleme gesorgt. Hat auch Stress gemacht, der sich dann besonders auch bei John Paul Jones auswirkte, denn der musste eine Auszeit nehmen, so in Jahren 73, 74. Burnout, obwohl Jimmy Page sich gar nicht mehr daran erinnert. In einem kürzlichen Interview hat er gesagt, Ich dachte, der wäre zu spät aus dem Urlaub gekommen, dass der richtige Probleme hatte und einfach durch diese Entfernung von der Familie, von dem Leben zu Hause, ständig auf Tournee zu sein, nicht vertragen konnte. Das ist ja auch nicht so ganz einfach.
Aber ähnliches
und wird ja sehr ungesund oft.
Genau, also gerade diese ungesunde Komponente, das ist ja auch etwas, so ein Lebensstil hört sich womöglich glamourös an und hat so seine eigenen wilden Attraktionen, aber das erzählt ja auch immer der Sohn von John Bonham, der sagte, naja, wenn mein Vater zu Hause war, dann ist er in den Pub gegangen, ist hier mit dem Trecker rumgefahren, das war so ein Family Man, Country Man, der irgendwie auch diese Erdung braucht, die es gab. Und dann auf Tournee war das, ehrlich gesagt, ein wilder Typ. So.
Ja, der dann eigentlich exzessiv Drogen genommen hat und getrunken hat vor allen Dingen. Und ja, sie haben dann auch ein eigenes Plattenlabel gegründet in der Zeit mit Peter Grant zusammen. Swan Song heißt das Label, das dann ab 75 auch die Led Zeppelin Platten veröffentlicht hat. Und sie haben Bands unter Vertrag genommen, zum Beispiel Bad Company, die neue Band von Paul Rodgers, von Free und andere auch. Also es waren diverse Künstler drauf, das aber von Atlantic Records vertrieben wurde. Und ja, man machte sich nun an die Arbeit auch für ein neues Album. Eine kleine Pause dazwischendurch, das fing dann so an, dass man auf Hadley Grange, in diesem Herrenhaus, dazu muss ich noch erzählen, dieses Herrenhaus war extrem kalt, nicht besonders gut geheizt.
Wir müssen mal eben erzählen, wir haben es ja schon im ersten Teil erzählt, Hadley Grange war das Herrenhaus, wo schon vorher Alben entstanden sind. Also das ist ja das, wo geradezu...
Das Album, vor allen Dingen das Album 4. Und da gab es dann Geschichten wie, also auch John Paul Jones sagte, er hat es beinahe nicht ausgehalten. Alle haben sich um die elektrischen Heizlüfter geprügelt, die in die Zimmer dann mussten, weil es einfach zu kalt war. Und manche Sachen funktionierten auch nicht in dem Haus.
Ach so.
Aber Jimmy Page fand es toll, um da was aufzunehmen. Deswegen hieß es wieder, er als Produzent hat dann wohl auch gesagt, komm, wir gehen da wieder hin. Er hat aber, glaube ich, als Einziger dann da gewohnt. Die anderen haben dann außerhalb irgendwo gewohnt, weil das war ihnen doch zu kalt.
So ein bisschen, ja, so Herrenhausromantik hat dann auch seine Grenzen irgendwann.
Ja, und ja, dann haben sie angefangen aufzunehmen für Physical Graffiti, so heißt das Album dann später, mussten das dann unterbrechen und haben dann ein halbes Jahr, ja fast ein Jahr lang später, im Frühjahr 74 erst wieder aufgenommen und 8 Songs sind da entstanden, die alle sehr lang waren und alle, Robert Plant hat gesagt, das waren Belters, also die Schreinummern. Es waren alles sehr, sehr intensive, laute Nummern und diese 8 Songs schon waren so lang, dass sie nicht auf eine Vinylplatte, es musste ja auf eine LP gehen, nicht passten. Und deswegen hat man gesagt, ja, wenn die Nummern da nicht drauf passten, wir wollen die aber alle irgendwie haben, dann machen wir eben Doppelalbum. Daher die Entscheidung für ein Doppelalbum.
Okay, daher kommt das. Okay.
Denn dieses war nicht von vornherein so geplant. Aber nun ist dieses Album so, dass erst diese Rocker kommen und dann doch auf einmal Nummern kommen, die von älteren Sessions stammten. Zum Beispiel der Titelsong des Albums davor, Houses of the Holy, der erschien nicht auf dem gleichnamigen Album. Warum, weiß ich nicht. Anscheinend waren die nicht so zufrieden damit oder so. Da musste noch dran gearbeitet werden. Und dann, aber auf diesem Album erscheint es nun, auf dem 6. Let's go. Komplette.
Aber das sind natürlich so Sachen, wo man denkt, sag mal, wieso macht ihr das denn? Das ist schon sehr unlogisch.
Ist doch komisch, ne?
Ich finde, das ist ein tolles Album. Ich mag das unheimlich gerne. Also Physical Graffiti ist 1975 erschienen und ja, es ist natürlich ein Doppelalbum. Man machte womöglich als Rockband, wenn man genug Material hatte, auch mal ein Doppelalbum. Das war
Die Beatles ja auch damit ein Weißenalbum gemacht, wo dann manche sagen, musste das denn sein? Aber es ist schon interessant. Also da sind Sachen drauf, die auch Led Zeppelin sonst nicht so gemacht haben. Zum Beispiel, wie heißt diese Nummer? Trampled Underfoot. Komischer Titel. Das ist eine Funknummer.
Klingt wie Stevie Wonder, finde ich.
Ja, Klavinett-Sounds drauf. Also so, es klingt wie eine Funknummer. Das ist ja auch neu für Led Zeppelin. Oder dann ein absolutes Meisterwerk.
Ja, das ist absolut Meisterwerk. Das ist der Song Kashmir.
Ja. Mein Gott, da mischt sich ja nun alles. Nordafrika, Klassik, ist Streicher und Mellotron, eben arrangiert eben auch von John Paul Jones und sehr emotionale Vocals in einem so eine musikalische Reise, die wirklich weit durch die Welt führt. Ganz und fantastisch.
Und man würde ja nicht leugnen, dass es ein Rocksong ist trotzdem. Mhm. Es ist trotzdem ein Rocksong. Wenn ich es richtig sehe, liegen da ja verschiedene Rhythmen übereinander.
Genau. Ja, da gibt es so Dreiviertel, Vierviertel, das haben ja Led Zeppelin hin und da mal gemacht, Fünfviertel und Sechsachtel zu mischen zum Beispiel. Ich glaube, es ist eher aber auch Fünfviertel und Sechsachtel, ich bin nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall ist das extrem anspruchsvoll.
Extrem anspruchsvoll und entstand aber wohl aus einer Session, die Page und Bonham zusammen gemacht haben. Der hat wohl so einen Rhythmus vorgegeben und Page hat drüber gespielt. Und dann ist die Dramatik, die Dynamik eingebaut worden. Auf einmal sind das weite Stringflächen, auf einmal gibt es Breaks wieder, die dann wieder akustisch, also der sehr staccato-mäßig kommen. Das ist einfach beeindruckend. Also live auch wohl immer so in jedem Konzert gespielt worden, nachdem dieses Album veröffentlicht war, weil es einfach so bombastisch grandios ist.
Manchmal haben ja Rockbands in dieser Zeit auch, also denk immer an John Lord von Deep Purple beispielsweise, auch, sagen wir mal, musikalische Anerkennung haben wollen und auch bekommen, zu Recht, natürlich, weil sie viel konnten, indem sie auch nicht nur Anleihen bei klassischer Musik gemacht haben. Ich habe trotzdem immer das Gefühl bei Led Zeppelin, die wollen Led Zeppelin Musik machen, die schielen nirgendwo hin, die wollen kein Publikum irgendwo anders begeistern, die wollen ihr Ding machen.
Das ist genau richtig. Das ist also nicht so eine Band wie The Nice oder auch Deep Purple, die man oft dann klassische Sachen auf der Orgel nachspielen und ein bisschen Bach oder Händel oder sonst was. Nein. Das ist hier überhaupt nicht der Punkt, ne? Sondern die nehmen Elemente aus indischer Musik, nicht umsonst heißt das Werk ja Kashmir, also asiatische Momente, die Skalen aus dieser Musik benutzen. Und das ist das Zauberhafte, das Magische irgendwie an dieser Kombination. Das ist nicht ein Abgekupfere von irgendwelchen Musikstilen, ne? Wie nennt man das heutzutage? Kulturelle Aneignung.
Nee, es ist nicht so was wie, guck mal, das können wir auch oder so. Das
ne,
ist,
genau. genau. Also ich glaube, heutzutage gäbe es eine Band wie Led Zeppelin. Da würden ja gewisse Menschen würden kulturelle Aneigung bekergen, was jetzt wieder der größte Bullshit ist überhaupt. Ja, denn ich meine, in der Musik gab es immer kulturelle Aneignung, wird es immer geben. Der aus der Quelle, der aus der Quelle, das haben die Klassiker schon gemacht. Also so, überhaupt darüber zu reden, ist schon ein Witz. Jedenfalls ist das ein beeindruckendes, großes, großes Werk, das von vielen, also es gibt ja immer so Listen, wichtigsten Songs von Led Zeppelin und sowas. Kashmir ist fast immer Nummer eins. Ja, weil es einfach so beeindruckend ist.
Aber dieses Album insgesamt ist eindrucksvoll, finde ich, auch in der Länge. Da gibt es einen Song, der heißt dann wie der Ort in Wales, den du beim ersten Teil so schön ausgesprochen hast.
Ronnie Ort. Ja, das ist eine schöne akustische Nummer. Ja.
Die bauen das so zusammen und man hat trotzdem wieder diese ganze Bandbreite und man weiß, es ist trotzdem Led Zeppelin. Also
aber,
ganz
aber
stark.
Auch mal neue Klänge wie Down by the Seaside. Das ist ein bisschen Country und erinnert mich an die Stones auf Exile on Main Street. Diese Mischung auf amerikanische Country- und Folk-Stile verarbeitet. Das ist so ein Song. Oder dann gibt es also endlich mal einen persönlichen Text von Robert Plant über eine, ganz sentimental über seine erste große Liebe, 10 Years Gone. Though the course may change sometimes, rivers always reach the sea.
Diese Band bleibt wahnsinnig erfolgreich. Ja. Dieses Album verkauft sich sensationell gut. Die Tourneen sind wieder gigantisch. Ja. Die Songs werden aber auch dann, also live wird den Leuten auch was geboten, denn das sind lange Konzerte. Es sind ja Songs zum Teil, die, ich weiß nicht, 20 Minuten dauern oder länger noch oder so. Unglaublich.
Und spielen 3 Stunden manchmal. 3 Stunden lange Konzerte, die natürlich zehrend sind. Und allein als Schlagzeuger die Power zu haben oder als Sänger. Es ist unfassbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das alles ging. Also ich glaube, Plant war einer, der immer sehr gesund gelebt hat, der am wenigsten sich an den Exzessen beteiligt hat. Insofern, das musste er auch als Sänger, musste er diese Energie einfach behalten. Aber sie haben riesige Shows gespielt und sind dann als erste Band drauf gekommen, wir müssen den Leuten was zeigen. Also in Stadien oder Riesenhallen und haben eine Leinwand aufgebaut und haben mit der damaligen Technik ihre Show übertragen auf Leinwände. Das waren die ersten Konzerte, Rockkonzerte, die sowas machten. Paul McCartney hat dann später auch sowas gemacht und sie haben Laser eingebaut. In Amerika war das erlaubt, Lasershows, auch zusammen mit Paul McCartney und Wings, der hat das dann auch initiiert. Aber in England, im UK, als sie dann zurückkehrten aus Amerika, hatten die Behörden Angst. Die sagten, ja, diese Laser, die können vielleicht die Mauern durchschneiden. Also das darf jetzt nicht sein. Oh, und da konnten sie die Laser nicht benutzt.
Okay, ist
ja, so war's.
Na gut, ja, man wusste so wenig damals.
Und um diese riesige Show von Led Zeppelin, also auch, die man nicht so unbedingt leicht in Lastwagen auf Tournee bringen konnte, in England auch aufzuführen, haben sie 5 Konzerte in der größten Halle Englands gemacht, im Earl's Court. Da passen 30.000 Leute rein. Also 5 mal 30 Leute waren dann 150.000 Leute. Immer noch weniger als 2 Konzerte in Amerika, aber trotzdem viel für England. Und sie konnten auch nicht mehr so viel in England auftreten und in England aufnehmen, denn das Album war eigentlich das letzte, das sie in England dann aufgenommen haben, weil die Steuer zuschlug. Und die Bands, die großen Rockbands, auch wie die Stones, haben ja es dann so gemacht, dass sie das Land verlassen haben steuerlich und haben dann in Frankreich oder irgendwo produziert. Und bei Led Zeppelin war es genauso. Du durftest dann nur, glaube ich, 6 Monate insgesamt in England dich aufhalten, sonst musstest du in England versteuern. Die Steuersätze waren in England sehr, sehr hoch. Deswegen verbrachte man die Zeit dann eher im Ausland.
Bevor es dann zu einem weiteren Album kommt, kommt es zu einem echten Rückschlag. Man hat da viel auch drüber geschrieben und später gibt es da noch mehr dazu zu sagen, dass eigentlich hat man das Gefühl, die Band zahlt ein bisschen einen Preis für ihren Kurs, den sie gefahren ist. Sie sind schnell sehr bekannt geworden, sie haben sehr viel geliefert und sie haben sehr exzessiv gelebt. Robert Plant und seine Frau haben nämlich einen schweren Autounfall.
In Griechenland, ja.
Gemeinsam, glaube ich, mit der Frau von Jimmy Page, die hatten, glaube ich, Urlaub gemacht oder haben sich da aufgehalten auf jeden Fall, ist ja. Das richtig?
Also jedenfalls war Robert Plant schwer verletzt und musste sich erstmal erholen und konnte das auch nicht in England machen, wegen der Steuerregelung, machte das dann auf Jersey, auf diesen Kanalinsel, das war eine Steuerfreizone und da konnten sie sich auch aufhalten.
Ja, also er hatte eine Beinverletzung, er konnte nicht gehen.
Genau, er musste sitzen und das nächste Album musste er im Sitzen aufnehmen und singen, was nicht besonders einfach ist. Und dazu kam noch, dass das neue Album, Jimmy Page wusste, er muss im Ausland jetzt aufnehmen. Und dann sagte er, nein, dann wählen wir doch mal ein Studio in Europa. Und dann nahm man damals das angesagte Musicland Studio in München, das durch Queen schon sehr erfolgreich war, aber eben auch sehr beliebt war bei anderen britischen Bands. Und dann ging man im November 75 ging man dann nach München. Und gerade dieses Studio ist für Leute, die klaustrophobisch sind, nicht so besonders gut. Es liegt im Keller unter dem Arabella-Hochhaus. Und Plant leidet unter Klaustrophobie und er fühlte sich furchtbar in diesem Keller. Er wusste, über mir ist ein Hochhaus, ich bin im Keller, komme nicht mehr raus.
Und er konnte ja, wie gesagt, fühlte sich eh eingeschränkt, weil er
sitzen musste. Er musste sitzen, es war extremer Stress. Mhm. Diese Aufnahmen in München, ich weiß nicht, die dauerten gar nicht so lange, 3 Wochen, weil die Zeit drängte, denn die Rolling Stones hatten das Studio gebucht für Black and Blue, ihr nächstes Album. Und nun wurden die Nummern in ziemlicher Eile aufgenommen und Tag und Nacht arbeitete Jimmy Page auch an den Aufnahmen und den Mixen und er klaute sich dann von den Stones noch 2 Tage. Die bekam er geschenkt und durfte länger arbeiten, aber es muss auch für Page ein extremer Stress. 18 Stunden, 20 Stunden immer durcharbeiten im Studio ist nicht so richtig entspannend.
Genau, also ich habe auch ein Interview aus der Zeit gefunden, wo er offenbar, ich weiß nicht, ob der irgendwas genommen hatte oder so, auf jeden Fall wurde er da zitiert von wegen so, nee, es sei für ihn normal, 2 Tage am Stück wach zu bleiben, es muss aus dieser Phase gewesen
naja,
sein.
Ohne irgendwelche Pillen wird es nicht gewesen sein.
Nee, also auch eine merkwürdige Art von Einstellung dazu. Ich weiß nicht genau, ich will ihm da nichts ans Zeug flicken, aber dazu kommt natürlich in der Tat auch, Jimmy Page ist kein ganz einfacher Typ, glaube ich. Also er hat schon erstmal einen eigenen Kopf. Das ist natürlich auch ein Teil des Erfolgsrezeptes von Led Zeppelin. Aber er hat auch so seinen eigenen Dreh und hat, glaube ich, auch, na sagen wir mal, sie strahlten ja auch eine gewisse Arroganz manchmal aus. Das geht auch von ihm ein bisschen aus.
Das geht von ihm auch aus. Und der, das merkst du in Interviews, wenn die Frage ihm nicht so richtig gefällt oder es geht in einen Bereich, wo er gar nicht groß drüber reden müsste, sagt er, nee, ich sag dazu nichts und ich will dazu nichts sagen und fertig aus. Nächste Frage und so. Also das hast du oft bei ihm. Oder er sagt, oder eine kurze Bemerkung nur und mehr brauche ich davon nicht zu erzählen. Zum Beispiel wurde er oft auch angesprochen, weil ihm wurde nicht nur vorgeworfen, sondern sagen wir mal oft vorgehalten, dass er Nähe zu Okkultismus und also schwarzer Magie hätte. Das ist rausgekommen, weil er öfters mal darüber auch geredet hatte.
Er war ein Fan von Aleister Crowley.
Genau, Aleister Crowley. Er wohnte in dessen Haus. Er hatte Verbindungen zu diesen Leuten. Er machte in London einen Buchladen auf Equinox mit Büchern über schwarze Magie und über Okkultismus. Aber er wollte nie dann groß drüber reden. Und er hat ja nicht viele Texte geschrieben für Led Zeppelin. Es hat eigentlich nicht viel großen Einfluss gehabt. Aber diese Aura, die herrschte bei ihm auch. Er trug manchmal seltsame Kleider, Klamotten mit den Symbolen drauf und so, Umhänge. Also auch der Stil der Kostüme auf der Bühne wurde neu, wurde etwas flamboyanter, also wilder. Also das war Page, der natürlich oft dann deswegen angegangen war, auch wegen des Covers für dieses Album Presence, auch wieder von Hypnosis gemacht. Und auf dem Cover siehst du ein schwarzes kleines Objekt. Das war eine Idee auch von Hypnosis, und Aubrey Paul sagte, sie haben dieses Objekt irgendwo in einem Trödelladen gefunden und haben gedacht, das ist doch super. Und dann in jedem Foto, auf jedem Bild, auf diesem Cover ist dieses Foto in anderen Zusammenhängen. Und man weiß nicht genau, was ist das jetzt? Ist das irgendwie was Mystisches? Schwarze Magie von oben, ein Symbol aus dem Weltraum? UFOs? Was ist dieses?
Und auf dem Cover ist, glaube ich, eine Familie, die dieses am Küchentisch dieses Objekt anguckt.
Alle gucken immer dieses Objekt an. Das ist schon ein super cleveres Cover. Und niemand weiß, was das Objekt ist. Übrigens weiß niemand mehr, glaube ich. Aubrey Paul sagte mir, ich weiß nicht genau, wo das Ding jetzt heute ist. Wahrscheinlich irgendwo bei Jimmy Page, irgendwo auf dem Boden.
Auf dem Altar vermutlich.
Genau. Wer weiß.
Okay, dieses Album The Presence 1976 ist es ja dann rausgekommen. Ja. Ich finde, also ich kannte jetzt auch die Geschichte mit dem Unfall und auch dieses, sagen wir mal, diesen Produktionsdruck. Ich finde, es wirkt aber auch irgendwie ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer als das Album davor. Diese Spielereien, die sind irgendwie weg.
Also eindeutig ist, dass es härter klingt. Keine akustischen Gitarren, keine Keyboards. Es ist Gitarrenmusik ausschließlich. Das erinnert ein bisschen ans erste Album. Und es ist plant zu hören am Anfang, vor allen Dingen, ich finde ihn nur in hohen und gepressten Tönen. Also er klingt für mich sehr gestresst. Und ich weiß auch nicht, warum er dann immer so hoch und gestresst und gepresst singen musste. Also vielleicht haben es die Songs verlangt. Und gleich der erste, Achilles Last Stand, ist für mich Progrock. Das ist also schneller Progrock, gepresst gesungen. Not my favorite cup of tea, aber gut, es enttäuschte einen Teil des Led Zeppelin Publikums überhaupt nicht. Die finden die Nummer nämlich richtig gut. Und dann sind aber andere Nummern drauf, die heavy sind. Also zum Beispiel Nobody's Fault But Mine. Das ist so ein richtig heaviges Ding. Dann ein Blues ist auch noch drauf. Tea for One. Da klagte dann mal Robert Plant über seine privaten Sorgen. Wie furchtbar es ist, auf Tournee zu sein, wo du einsam bist und dein Tee alleine nehmen musst, Tea for One, und nicht bei der Familie bist. Das ist der Inhalt dieses Songs. Und die Gitarren, die erinnern mich hier an Peter Green. Das ist so in diesem schönen melodischen Stil gespielt. Page hat einfach die Fähigkeit, auch wie viele andere zu klingen. Er kann alles. Also insofern kann er auch mal wie Peter Green klingen. Und er ist aber keiner. Das muss man auch schon mal, ich weiß nicht, ob das jetzt Kritik ist. Also wenn du Eric Clapton hörst, der technisch sicherlich nicht so virtuos ist wie Jimmy Page, aber du kannst ihn sofort erkennen. Und selbst Hendrix und so kannst du auch sofort erkennen. Bei Jimmy Page musst du erstmal überlegen, ist das jetzt der oder der? Jeff Beck kannst du sofort erkennen.
Hm, ich verstehe, was du meinst.
Und bei Page ist es so, er kann alles. Er kann alles virtuos. Aber so, es gibt so nicht einen richtigen persönlichen Page-Stil.
Nee, der kommt ja nur durch die Songs, genau, wo er quasi da so prägend ist. Aber genau, du hast nicht das Gefühl, ah, das ist sozusagen diese Art zu spielen oder man genau, hört, das ist so ein Ton oder irgendeine Art von technisch einzusteigen oder so. Ne? Das ist
genau, das ist also ja, eher die Stilistik der Songs und die Dynamik und das Drama der Songs. Das ist Led Zeppelin, das ist Jimmy Page, richtig.
Aber das ist interessant. Dieses Album, wie ist das angekommen? Es gilt als das so ein bisschen übersehende, ja, schwächere Album.
Ja, ist das ich so? Glaube auch, das ist so. Es war trotzdem dreifach Platin in den USA. Erfolgreich ist es eigentlich immer. Aber ehrlich gesagt, ich muss es auch sagen, das ist für mich das Album, das ich eigentlich am wenigsten wertschätze von den ganzen 8 Alben sind es ja eigentlich nur. Ja, aber Gott, jeder hat da seine Favorites. Vielleicht finden andere das großartig und das ist ja auch okay so. Man muss nicht immer alles gemeinsam gut finden, das ist auch so. Danach ging es wieder auf Tournee und dann die Vorbereitung der nächsten Platte, aber da gab es dann große Probleme.
Also zum einen ist es so, dass dann Jimmy Page eine ausgewachsene Heroinabhängigkeit entwickelt hatte und offenbar auch ja John Bonham wirkliche Alkoholismusprobleme hatte. Also die beiden kaum fähig waren, verlässlich bei allem Arbeitsethos. Also das war schwierig, mit denen zu arbeiten, möchte ich sagen. Ich glaube, das war extrem schwierig, gerade wenn sie auf Tournee waren nachher.
Aber davor musste noch nun die 77er-Tournee abgebrochen werden in den USA.
Genau, dann passiert die eigentlich große Tragödie, nämlich Robert Plants Sohn Carrack stirbt 1977 an einer Virusinfektion mit 5 Jahren. Eine wirkliche Tragödie.
Ja, ganz, ganz furchtbar. Während er in Amerika auf Tournee war, stirbt dieses Kind.
Es ist eine Tragödie natürlich, die sofort die Band zum Stillstand bringt, ja, in dem Moment.
Ja, das ist, gab natürlich dann eine Pause, keine Tournee, nicht mehr. Und dann erst 78 kam man dann wieder zusammen und bereitet die neue Platte vor. Da war aber das Problem wirklich, dass Page, der ja nur noch federführend immer mit seinen Demos, mit seinen Entwürfen für die Songs, nicht richtig mitarbeiten konnte. Und Bonham im Alkoholismus versunken war. Und daher haben die Vorbereitung und die Songs hauptsächlich Robert Plant und John Paul Jones kreiert für das nächste Album, das dann 1979 erschien, In Through the Outdoor, durch die Außentür reingehen. Und das ist nun irgendwie ein ganz anderer Sound, auch eben durch die anderen Komponisten, aber auch durch die Instrumente, denn John Paul Jones hatte einen Synthesizer bekommen und entdeckt darauf, Musik zu machen, ein Yamaha GX1. Das war dieser erste kleine, die ersten kleinen tragbaren Yamaha-Synthesizer mit den bestimmten Sounds. Und darauf hat er sehr viel komponiert und die hört man auch, diese Sounds, auf dem Album. Und das ist sehr interessant. Aufgenommen wurde, es konnte ja nicht in England aufgenommen worden, in Schweden im Polarstudio
von ABBA.
Von ABBA in Stockholm. Und ja, die Arbeit machten Robert Plant und Jones tagsüber. Und abends kam dann Jimmy Page rein und nahm seine Gitarren auf. Oder Bonham kam auch rein und nahm sein Schlagzeug auf. Keine gemeinsame Arbeit und es ist trotzdem, finde ich, ein ganz interessantes Album, ein spannendes Album, das dann erschien und das war wieder mal, Covers sind ja immer einzigartig bei Led Zeppelin und zwar außen mit einer braunen Papiertüte. Was ist das jetzt? Und dann packte man das aus. Und dann kam das Innencover, eine Kneipenszene, die das eine berühmte Kneipe, die Absinth-Kneipe in New Orleans darstellen sollte. Und in dieser Kneipe saß immer ein Typen, gab 6 verschiedene Coverbilder. Jede Platte hatte, also unterschiedliche Platten hatten unterschiedliche Covers. Außen gemeinsam war nur die braune Papiertüte. Also auch wieder eine grandiose Idee.
Genau, und das waren verschiedene Blickwinkel, glaube ich, auf diese Kneipenszene.
Ja, diese Szene von einer Kneipe. Der Typ, der da an der Kneipe sitzt, wurde aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt. Fantastische Idee auch wieder von Hypnosis.
The Outdoor 1979 kommt das raus. Ich finde auch, dass diese Tasteninstrumente da prägend sind. Man denkt dann erst so, ist das irgendwie noch Led Zeppelin? Aber natürlich ist es das. Wenn dann die Stimme von Robert Plant wieder da einsetzt, hat es das. Es hat was Verspieltes. Es gibt so Boogie-Woogie drauf. Es gibt funky Sachen. Es gibt auch da lange Epen, die sich entwickeln mittendrin. Und es gibt auch ein sehr anrührendes Liebeslied an seinen verstorbenen Sohn, an Robert Plant.
Ja, das heißt All My Love. Ein wunderschönes, also eine Ballade mit einem Synthi-Solo von John Paul Jones, das wirklich bewegend schön ist. Und der Song emotional gesungen von Robert Plant über seinen Sohn All My Love. Should I fall out of love, my father in the light, to chase a feather in the wind? Und es gibt natürlich andere interessante Songs, die auf einmal eine neue Farbe kreieren. Zum Beispiel Fool in the Rain. Das ist so positiv, das klingt so fröhlich. Und es ist ein Latin Groove. Led Zeppelin, südamerikanisch, ist irgendwie ungewöhnlich, aber es funktioniert, auch das. Ja, und dann gab es ein Synthi-Epos mit einem Titel Carousel Lambra, mit ein paar orientalischen Andeutungen und ein bisschen Progrock. Also es war eine wilde Mischung wieder mal. Und dann eine ganz neue Art von Ballade, eine Soul-Ballade in I'm Gonna Crawl, mit der eindrucksvollste, beste Song, ganz neu. Und da klingt auch Robert Plant wie so ein unglaublich guter Soul-Sänger. Auch neu, sehr intensiv. Also das schon, alles auf dem Album.
Zeigt schon so ein bisschen, was er später noch alles, welche Bandbreite er in seinen Solojahren mitbringt, finde ich. Aber ich finde auch Another Crawl gefällt mir wahnsinnig gut, finde ich auch ganz toll. Ja, und ich weiß es natürlich jetzt auch und deswegen hört man natürlich auch vielleicht mit spitzeren Ohren da noch dazu, aber mir fehlt ein bisschen Jimmy Page.
Richtig.
Oder?
Eindeutig. Diese wirklich wichtige Rolle von Page, der die Dynamik der Songs nochmal hochfeuert, anfeuert mit seinen Soli, mit seinen Breaks, das fehlt schon. Also das hier ist so ein bisschen durchkomponierter. Der spielt dann auch mal Soli, die sind auch toll und so, aber trotzdem diese dominante Rolle, die fehlt schon.
Man ist dann wieder auf Tournee gegangen, das ist jetzt nicht so erstaunlich, aber es kommt dann eben auch zu einer Reihe von Konzerten im Jahr 1980 in Deutschland.
Ja, eine lange Deutschland-Tournee und das ist wirklich, so wahr es ist, die letzte Tournee von Led Zeppelin. Und der allerletzte Auftritt ist am 7. Juli 1980 in der Eissporthalle in Berlin. Es ist schon historisch, ja. Und dann passiert natürlich die Tragik im September schon. Treffen sie sich und planen neue Dinge. Und John Bonham wird dort abgeholt von einem Auto, wird da hingefahren.
Also zum Haus von Jimmy Page.
Genau, man trifft sich im Haus von Jimmy Page, das ist irgendwie in Sussex. Er hatte eine riesige Residenz sich dort gekauft und aufgebaut. Bonham sagte wohl schon offensichtlich dem Fahrer morgens, halt mal an, ich will frühstücken. Und das Frühstück war vormittags dann schon eine Flasche Wodka. Und er trinkt immer weiter den ganzen Tag über und wird dann irgendwann ins Bett gebracht, abends. Man legt ihn zwar auf die Seite, aber am nächsten Morgen rührt sich nichts bei ihm, dann ist der Mann tot, gestorben im Alter von 32 Jahren. Und ja, dann die Autopsie hat dann ergeben, er hatte so viel Alkohol in sich wie für anderthalb Flaschen Wodka, 40-prozentigen Wodka, innerhalb von, ich weiß nicht mal 15 Stunden oder so. Das war dann zu viel. Daran ist er nicht gestorben, sondern er hat erbrochen im Schlaf und das ist ja bei Alkoholexzessen der größte Gefahr. Der nahm auch noch Beruhigungsmittel, weil er auch früher eine Heroinsucht hatte und nahm Psychopharmaka. Und in die Kombination von so einem Exzess in Alkohol und dann auch normal Tabletten. Andere nahmen dann immer gerne Valium. Ich weiß nicht, was er genommen hatte an Tabletten, aber es war auch der Alkohol. Er musste sich übergeben im Schlaf und ist an seinem Erbrochenen erstickt. Das ist genauso wie bei Jimi Hendrix. Genauso unnötig und tragisch. Und eigentlich muss man auch schon sagen, fehlende Fürsorge der Leute um ihn herum. Man wusste doch, wie der Mann drauf war, was der getrunken hatte. Und dann ist die Gefahr, nachts zu ersticken am Erbrochenen, weil immer wieder der Magen entleert sich, ganz, ganz logisch bei so viel Alkohol. Und man schläft aber und kriegt es nicht mit und erstickt. Und so ist Hendrix gestorben, so ist John Bonham gestorben. Und ja, bitter.
Kannst du dich an die Meldung erinnern? Und hat es dich eigentlich überhaupt erstaunt? Weil es gibt ja eine ganze Reihe von tragischen Todesfällen.
Ja, man war schon dran gewohnt, also ne, weil die ganzen Fälle, das war auch Keith Moon und so, also es gibt einfach zu viele Fälle von solchen Ereignissen, aber trotzdem hat es mich schon überrascht. Ich meine, ich wusste ja, dass der noch nicht so alt war, 32, und ich meine, das ist so unnötig und überflüssig. Und natürlich hatte man auch schon so eine Einstellung, neuer Rock'n'Roll und so, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ist das Dümmste überhaupt eigentlich. Dieser ganze Mythos, dieser Glamour von Rock, Drugs, Rocks, Rock und Alkohol und Sex und diesem ganzen Quatsch. Ich glaube, die Musiker hätten gut dran getan, da ein wenig mehr den Kopf beieinander zu halten oder auf andere zu hören. Ich bin sicher, Robert Plant hat Bonham auch manchmal gesagt, komm, jetzt machst du mal ein bisschen langsamer. Also
genau, ich glaube nämlich, dass die beiden gerade sehr verbunden waren. Also bei allem, wo man sich in der Band ja recht einig war und auch sich gut verstanden hat, waren die beiden sehr eng befreundet. Also das ist
halt. Ja, die kannten sich auch am längsten.
Plant hat später auch mal gesagt, als sein Sohn verstorben war, war der wirklich an seiner Seite und hat der Familie genau den Rücken gestärkt.
Ja, der Bonham war ja ein absolut wunderbarer, positiver Mann vom Lande praktisch. Und er hat ja einen Sohn, Jason, der ja auch Schlagzeuger ist, der dann auch ein bisschen versucht hat, das Erbe weiterzutragen. Der hat dann immer erzählt, also der war wunderbar, der Vater. Und auch Robert Plant war nach dem Tod von dem Vater, von Bonham, der tröstende Mann, der Onkel Robert. Der war praktisch so der Onkel in der Familie. Der hat auch den Jason, der damals noch sehr jung war. Dann war Robert Plant derjenige, der ihn getröstet hat. Aber was ich auch beeindruckend fand, fand ich schon, sofort die Meldung, wir machen auf keinen Fall weiter. Das ist das Ende dieser Band, weil wir sind so zusammen, dass wenn einer weg ist oder weggeht, dann können wir nicht weitermachen. Das war die Mitteilung, die gleich, aber sehr schnell kam. Was ich beeindruckend fand, weil das erwartet man eigentlich nicht. The Who haben weitergemacht mit anderen Drummern Ersatz gesucht oder so. Also es war schon gang und gäbe, dass die Leute dann eben den Platz einfach anders gefüllt haben. Aber hier zeigt sich auch die wichtige Rolle von John Bonham als Basis, als Fels in dieser Band, dass man den nicht einfach ersetzen konnte.
Genau, und das ist, ich finde, auch sehr respektabel und hoch anzuerkennen und hat eine klare Folgerichtigkeit. Ich habe auch ein Interview gelesen, glaube ich, von Robert Plant, der sagte, für mich war das total klar, keine Minute länger kann es Led Zeppelin geben.
Genau.
Und so ist es ja dann auch gekommen. Es gibt dann aber eine Art Nachleben der Band. Und das beginnt, ich glaube, man war aber auch der Plattenfirma, also Atlantic, noch eine Platte schuldig.
Ja, das wussten die Musiker gar nicht. Und aber Peter Grant, der Manager, sagte dann irgendwann, du Jimmy, im Vertrag steht noch ein Album. Also, wie bitte? Und dann mussten sie noch ein Album machen, produzieren. Sie haben Aufnahmen genommen aus der Vergangenheit. Es gab ja genug Aufnahmen aus den verschiedensten Sessions und haben daraus ein Album gemacht, das Coda heißt, was ja auch sinnvoll ist in diesem Zusammenhang. Und da gibt es Live-Aufnahmen drauf wie I Can't Quit You, Baby. Eine gute Nummer, die erste gleich, We Gonna Groove. Ein super Groove, der nie auf einem anderen Album war. Songs, die nicht auf die anderen Alben es geschafft hatten, kamen nun ans Oberlicht und zum Beispiel ein langes Schlagzeugsolo, Bonzo's Montreux, live aufgenommen in Montreux, hatten sie verarbeitet zu einer, haben sie das genommen, das verarbeitet zu einer neuen Nummer, also auch eine Referenz an die Würdigung des Schlagzeugers.
Also man merkt, also bei einigen Songs habe ich gedacht, warum sind die nicht eigentlich auf normalen Alben
genau,
gewesen?
Genau, die waren gut genug.
Die waren gut genug, würde ich sagen. Müssen die selber beurteilen. Aber insofern war es natürlich schon auch nachgelassenes Material, muss man sagen. Schließt den Kreis zumindest irgendwie ab. 82 ist das erschienen. Coda.
Genau.
Man musste sich natürlich auch erstmal so sortieren und dann hat man, glaube ich, einfach auch, ich weiß nicht, das hat dann Jimmy Page gemacht vermutlich, oder?
Ja. Das hat Page gemacht, ja. Weil Plant hat sich dann bald schon auch um andere Projekte gekümmert, zu denen wir in der nächsten Folge dann kommen. Und es gab dann noch einige gemeinsame Aktivitäten, die kann man wohl noch als Led Zeppelin so bezeichnen. Zum Beispiel beim Live Aid 85 wurden die wegen der Wichtigkeit des Anlasses gebeten, doch auch mitzuspielen. Sie haben es dann getan mit Phil Collins als Gastschlagzeuger und Chester Thompson, glaube ich, auch noch. Und das fand auch noch in Philadelphia statt. Collins war ja erst in London aufgetreten, dann mit der Concorde nach Philadelphia geflogen und kam nun auf die Bühne und wusste überhaupt nicht, was los war, weil die hatten überhaupt nicht geprobt oder nur einmal. Und also es gab auch dann ziemlich unnette Kommentare von Jimmy Page und Robert Plant, die sagten ja, der wusste ja überhaupt nicht und kannte ja unsere Stücke gar nicht so richtig. Und der ging nun voll in die Hose.
Also dieser Auftritt ist jetzt ein totales Desaster, glaube ich. Ich glaube, der ist auch von allen Live-Aufnahmen, die es überhaupt öffentlich gab, ist der runtergenommen
gelöscht.
Worden. Genau.
Genau.
Aber Phil Collins ist auch kreuzunglücklich mit diesem Ereignis, hat er ja in seiner Autobiografie beschrieben und sagte eben auch, die haben mich sofort gehasst. Aber eigentlich waren sie sich auch nicht grün miteinander, weil die eben auch nicht wussten, sie sind wahrscheinlich nicht gut.
Genau.
Die sind nicht eingespielt genug.
Genau. Das war einfach das Problem. Es gab nicht genug Proben. Dasselbe passierte dann noch 3 Jahre später beim Jubiläum von Atlantic Records. Ich glaube, dem 40. Jubiläum der Firma traten sie dann auch auf und nahmen den Sohn von John Bonham, Jason, als Schlagzeuger. Hatten aber, das hat dann auch Jason Bonham erzählt, die haben dann gestritten und es gab schlechte Vibes, welche Stücke nun gespielt werden sollten und wie. Und das muss auch ein sehr enttäuschender Auftritt gewesen sein.
Wie hast du denn eigentlich, ich will einmal nochmal zu Live Aid zurück. Du hast das ja für uns alle kommentiert damals. Welche Erwartungen hattest du?
Ich dachte natürlich, das ist doch super. Ich meine, weißt du, man wusste ja die Vorgeschichte nicht, dass die kaum geprobt hatten und dass Collins eigentlich nicht der richtige Schlagzeuger für die war. Das wusste man natürlich nicht und trotzdem dachte man natürlich, boah, das ist ja sensationell. Plant und Page auf der Bühne und sowas, das ist doch wunderbar. Und auch noch Collins, der ja hoch angesehen war als Schlagzeuger dazu. Und dann, ehrlich gesagt, weiß noch, ich hörte das, war ja nachts. Er hörte das und sagte, das stimmt jetzt überhaupt nicht zusammen. Das Timing und der Groove oder so, das haut nicht hin. Denn wenn du als Gitarrist rhythmische, der ist ja ein extrem rhythmischer Gitarrist, der Page, so, das muss aufs Schlagzeug passen. Und wenn das nicht zusammengeht, das wackelt, das ist schrecklich. Ich kann mich noch erinnern, das war nicht so schön.
Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber dann gibt es in der Tat, ein bisschen zur Ehrenrettung, gibt es ein weiteres Konzert, das ist dann aber sehr viele Jahre später, 2007.
Genau.
Das berühmte Reunion-Konzert, auch mit Jason Bonham am Schlagzeug. Und das hat funktioniert.
Der Grund war der, dass wieder der Gründer von Atlantic, der Chef Ahmet Ertegun, der Grund war. Denn er war bei einem Konzert der Rolling Stones im Beacon Theater in New York gestürzt hinter der Bühne und an den Verletzungen ist er dann bald darauf gestorben. Und als Trauerfeier, als Event wurde dann dieses Konzert, das Gedächtniskonzert für Ahmet Ertegun, auf die Bühne gebracht und das war in London in der O2 Arena und Led Zeppelin hatten zugesagt aufzutreten mit Jason Bonham wieder am Schlagzeug, diesmal aber mit langen Proben vorher und ich glaube, es gab Millionen von Kartenanfragen, also es war undenkbar, was da los war. Und wer da Glück gehabt hat, der hat wirklich Glück gehabt.
Also es muss ein tolles, es gibt auch eine Aufnahme davon, die ist auch veröffentlicht worden. Also
Celebration Day,
sehr, sehr gute Aufnahme.
2012 zwar erst, aber gemischt, aber es gibt auch eine Filmaufnahme davon und so. Aber das war anständig, das war ein solides Konzert, ja.
Und Jason Bonham wurde später befragt, wie das gewesen war, mit denen zu spielen und er sagte, es war wirklich, also die haben auch sehr viel geprobt, aber man merkte, der gute Wille war da, man wollte, dass das gelingt und es hat toll wieder gepasst.
Genau. We'll be right back. Ich finde auch, alle haben super performt. Plant war ja natürlich immer noch der grandiose Sänger, der auch im Training war. Ich meine, er hat ja ständig gesungen. Page ist ja live nicht so viel aufgetreten. Ich merkte bei manchen schnellen Passagen, da war die Virtuosität nicht mehr ganz so da. Aber sonst generell war er genauso beeindruckend wie früher. Also das haute schon hin. Und dann hatten sie natürlich einen Schlagzeuger, sie wussten, der ist nervös. Und Robert Plant hat nachher erzählt, hier, Jason, Junge, mach dir keine Gedanken, das geht schon, wir sind alle bei dir, wir sind für dir und du hast es, hat er nachher ihm gesagt, du hast es gut gemacht. Wurde auch Jason Bonham lockerer.
Ich habe eine in diesem Interview, was ich gelesen habe mit Jason Bonham, der eben genau diese Szenen beschreibt. Und er sagte, ich hatte bei 79 bei einer Tournee, da durfte ich mal beim Soundcheck für meinen Vater, deswegen weiß ich schon, dass der 13, 14, 15 gewesen ist, als sein Vater starb, da durfte er mal spielen, als die anderen vorne standen. Und dann hat er seinen Vater gefragt, okay, ich mach das. Wird das so werden wie auf der Platte? Er sagte, nee, du musst gucken, wann Jimmy den Arm senkt. Dann ist es noch nicht vorbei. Das Solo wird sehr viel länger sein.
Ja.
Also so. Das heißt, es war immer eine Dynamik drin und die kannten sich einfach auch sehr gut.
Und dann kam natürlich die Frage auf, war es das jetzt? Gibt es jetzt eine Tournee, vielleicht eine neue Platte? Und die anderen waren dafür. Also Page und Jones waren sehr dafür. Aber Robert Plant hat sich geweigert, hat gesagt, nein, das war's, das war das letzte Mal und es gibt nichts mehr danach. Auch Jason Bonham hatte natürlich drauf gehofft, sein Leben, mein Gott, wäre anders verlaufen. Und er hat wirklich das seinem Vater gewidmet, sein Leben auch als Musiker. Heutzutage ist er auf Tournee als Jason Bonhams Led Zeppelin Show oder sowas ähnliches. Also mit einer Coverband-Show, wo er Schlagzeug spielt, wo die Songs von Led Zeppelin mit einer Band gespielt werden. So tritt er auf in den großen Hallen, auch in großen. Diese Coverbands auch von Queen und anderen sind ja weltweit extrem beliebt, auch Pink Floyds Band, Coverbands und so. Und hier gibt's von Jason selbst, der natürlich eine richtig enge Verbindung hat, gibt's dieses Projekt,
also was wie ein Erbe, das
er ja, es ist wie ein Erbe. Es ist Robert Plant hat mal gesagt, er ist ein bisschen traurig und bedenklich eigentlich, weil der Sohn sich völlig aufgibt selbst und nur wie sein Vater sein will und das Erbe weitertragen will. Das ist, naja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber es ist auch verständlich. Mein Gott, er kann das. Er ist ja ein guter Schlagzeuger und warum soll er es nicht tun?
Also die Tournee hat nicht stattgefunden, wie wir wissen. Würdest du sagen, ist es die richtige Entscheidung gewesen, weil es nie wieder so gut gewesen wäre?
Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, vor allen Dingen, weil Robert Plant ja außergewöhnliche Sachen gemacht hat mit seinen Soloprojekten. Insofern, die hätte er beiseite legen müssen oder sonst was. Ich glaube schon, dass es ganz gut war. Aber es ist ja so, das Erbe von Led Zeppelin ist ja wunderbar betreut von Jimmy Page, der sich sehr intensiv um die Wiederveröffentlichung von Led Zeppelin-Alben in Boxsets, in remasterten Versionen, in Reissues, neue Auflagen der Alben. Alle Alben sind neu erschienen mit Bonustracks. Das ist heutzutage bei der digitalen Verbreitung oder Distribution ja möglich. Auch auf den CDs sind schon Bonustracks in den Boxsets. Also alles, was möglich ist, ist da gemacht worden. Die klingen auch wirklich viel besser als die Originale. Also wenn, sollte man unbedingt immer die remasterten Versionen oder die neuesten Versionen nehmen. Die sind von Jimmy Page betreut und perfekt remastert worden. Also Dinge, die früher dann irgendwie im Stereo auch nicht gut getrennt waren, sind jetzt neu aufgeteilt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und die sind sehr, sehr erfolgreich. Mothership hieß eine Compilation, die zum Beispiel sehr erfolgreich war. Die Verkaufszahlen sind immens, auch von den Led Zeppelin-Alben in diesen neuen Versionen. Und insofern ist das toll, dass das wirklich für so eine große Band so ausführlich und professionell und gut gemacht ist.
Ich finde das so erstaunlich, weil das ist ja auch immer eine Frage der eigenen Wahrnehmung, dass Led Zeppelin so hohe Verkaufszahlen immer noch hat, auch mit diesen Reissues. Mhm. Das sind ja nicht nur die Fans von früher, das sind ja auch Leute, die dieses Können nach, also jetzt entdecken oder neu entdecken. Weil man sonst ja sagen könnte, naja, es war eben eine Band aus den 70ern oder Ende der 60er, die da sehr erfolgreich waren, aber die dann ihre Zeit damals hatten.
Ja, das ist einfach so. Also es gibt ja ganz viele junge Bands, die harte Musik spielen. Harte Musik ist ja extrem beliebt und alle wissen, also da liegen auch mit die Ursprünge. Obwohl nun die neueren Hardrock- und Heavy-Metal-Bands eher ein bisschen eindimensional in ihrem Stil sind, die diese Vielfalt nicht haben von Led Zeppelin. Aber das ist unheimlich wichtig. Und ja, das ist toll, dass das heutzutage so lebendig ist. Zum Beispiel, ich nehme mal meine Frau als Beispiel, die ein bisschen jünger ist und Led Zeppelin im Original nicht gehört hat, die aber ein Fan von Guns N' Roses ist und die dann hört dann Led Zeppelin, ach, die sind das und so. Ach ja, ich sage ja, Guns N' Roses hätte es ohne Led Zeppelin nicht gegeben. Das ist einfach so. Das trägt sich bis heute weiter.
Wir können da auch ja inzwischen auf große Buchdokumentationen und Filme zurückgreifen, um das nochmal so nachzuvollziehen.
Da gibt es, um das nochmal reinzuschieben, 2021 gab es einen großen Dokumentarfilm, Becoming Led Zeppelin. Becoming wird ja ein sehr, sehr beliebtes Wort.
Ja, okay. Passt ganz schön auf viele Bands.
Ja. Jedenfalls Becoming Led Zeppelin war ein 2-Stunden-Film über die frühen Jahre und die Entstehung, auch die Yardbirds und die Zeit, wie die Band zusammengekommen ist. Sehr, sehr spannend. Lief auch im Kino. Ich weiß gar nicht, ob der nun als DVD zu haben ist oder sonst zu sehen ist. Und ja, insofern ist das eine Band, die wirklich großartig und einmalig war, einfach eine Verbindung aus 4 kongenialen Musikern. Also Page, der Gitarrenmeister, Plant mit der unglaublichen Bandbreite von Höhen und von Intensität und Dynamik als Sänger wirklich einmalig ist. Bonham, was für eine Basis aus dem Bauch und Rückgrat einer Band. Und auch John Paul Jones als manchmal sehr unterschätzter, aber wichtiger Mann, weil er als Arrangeur und sagen wir mal als Handwerker in der Band da war. Er ist immer, konnte alles füllen, er konnte ja alles spielen. Gitarren, Bässe, Keyboards, Strings, alles. Insofern, ja, fantastische Geschichte.
Großartige Band, reiche Geschichte und ein Musikwerk, das sich neu zu entdecken lohnt. Das haben wir heute, glaube ich, ein bisschen auf den Weg gebracht. Also hört euch das alles nochmal in Ruhe an, wie wir das in der Vorbereitung. Ich habe das auch sehr genossen, muss ich sagen, weil da so viel zu holen
war. Ja, es ist auch zu erkennen. Erstmal diese Intensität, die kraftvolle Band. Das ist erstmal, was man von Led Zeppelin kennt. Aber nicht nur. Sie sind auch hymnisch in einer anderen Art, episch, experimentell, was die alles versucht haben an neuen Dingen. Lange Stücke, die rauf und runter langsam und schneller werden. Solche Abenteuerlust in der Musik, die keine Grenzen eigentlich kennt. Das ist wirklich ungewöhnlich an dieser Band, die aber auch zum Beispiel mit vielen sehr zarten Folk-Elementen gearbeitet hat, sinnlich. Deswegen finde ich das einfach toll, dass so eine Band einen solchen Status erreicht hat und nicht irgendwo in der Anonymität geblieben ist, sondern immer noch so eine Bedeutung hat.
Led Zeppelin, das war der 2. Teil von Urban Pop. Einen ersten Teil gibt es schon in der ARD Audiothek. Ja, Peter, danke.
Danke, Uke.
When she gets there, she knows that the stars are closed. With a word, she can get what she came for. Oh, she's by stairway to heaven. There's a sign on the wall. she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Don't you know now?
Und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein. I'm feeling good. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic.